SWR 2 Forum.
Landratten Ahoi. Was macht Kreuzfahrten so beliebt? Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Schiffsreisen auf hoher See sind der Rock'n'Roll der Tourismusbranche. 27 Millionen Menschen machten letztes Jahr eine Kreuzfahrt. Mehr als 2 Millionen sind von Deutschland aufgebrochen. Und die Buchungszahlen steigen weiter. Das Angebot an Kabinenplätzen hält mit der Nachfrage kaum Schritt. Deswegen müssen immer mehr und immer größere Schiffe her. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Werften, die sie bauen können, sind auf Jahre ausgebucht. Hans-Jörg Kunze ist Pressesprecher von AIDA Cruises, einem der Big Players hierzulande. Herr Kunze, vor 20, 30 Jahren sah es doch für Ozeanfahrten eher schlecht aus. Da hätte kaum jemand einen solchen Boom vorhergesagt. Selbst Fachleute wurden von der Entwicklung überrascht. Deswegen gleich mal eine Grundfrage zu Anfang. Wie kommt's? Wie lässt sich der aktuelle Trend erklären?
Also wir hier in Rostock waren schon Anfang der 90er eigentlich überzeugt davon, dass das in Deutschland auch eine Lücke sein wird für den Tourismus und dass mit der Entwicklung, sage ich mal, kann man ruhig sagen, des Pauschaltourismus, die Kreuzfahrt sich in den letzten 25 Jahren hier einen großen Stellenwert erkämpft hat, hängt sicherlich mit der Vielfalt der Erlebnisse zusammen, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch natürlich ganz einfach mit dem Gefühl, wenn man mit einem Schiff auf Reisen geht, ist das sicherlich viel romantischer als viele landgestützte Urlaubsangebote. Ne? Da passiert was mit dem Menschen, wenn er über eine Gangway geht und ein Schiff sich in Bewegung setzt. Das ist was ganz Besonderes und wir überzeugen immer mehr Gäste davon, das auch mal auszuprobieren und wiederzukommen.
Was da genau passiert, das wollen wir jetzt versuchen, in dieser Sendung ein bisschen herauszuarbeiten, auch vor allem psychologisch natürlich. Denn selbst abgebrühte Zyniker, die sich sonst von nichts beeindrucken lassen, die können sich ja dem gewaltigen Eindruck schierer Größe nicht entziehen. Wenn man so einen Ozeanriesen sieht, ein Fahrzeug von der Dimension eines Wohnblocks, dann erzeugt das gewisse Gefühle. Alban Nicolai Herbst in Ihrem vor 3 Jahren erschienenen Roman Traumschiff, das von einer Kreuzfahrt handelt, da haben Sie die klassische Metapher des Lebens als einer Schiffsreise. Unser Dasein ist eine Überfahrt und das Ankommen ist der Tod. Haben Sie diese Stimmung auf einer Kreuzfahrt selbst erlebt?
Ja, deswegen kam ich ja auf das Buch, also auf das Thema des Buches. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich gewissermaßen luxuriös gereist bin. Also ich war nicht in einer schwimmenden Mietskaserne, sondern auf einem Schiff, der MS Astor, die, na, wenn's hochkommt, 500 Passagiere fasst. Das heißt, man kennt sich nach 3 Tagen. Es ist ein kleines, elegantes Schiff. Das muss man dazu sehen. Und was mich bewogen hat, den Roman zu schreiben, war, ich war morgens immer um 6 auf dem Achterdeck und dann kommen so die ersten Verschlafenen raus. Und es sind gerade bei den kleinen Kreuzfahrtschiffen in aller Regel ältere Leute, die sich auch diese Reise auf den kleineren Schiffen leisten können, weil die Kinder sind aus dem Haus, man hat angespart das Leben lang und so weiter und so fort. Und es kam mir dann diese Fahrt wie ein langsames Zerfließen des Lebens ins Meer vor. Und da habe ich die ersten Notate gemacht und dann 3 Jahre später bin ich dann ein zweites Mal auf eine sehr lange Kreuzfahrt, also einmal halb um die Welt gegangen und habe dann den Roman skizziert.
Und damit gelangen wir zu unserem dritten Gesprächspartner. Der Journalist und Essayist Dirk Schümer wohnt in Venedig und er kann quasi täglich beobachten, was der Kreuzfahrtboom mit einer kleinen Stadt, Venedig hat ja ungefähr 60.000 Einwohner, mit einer kleinen, aber berühmten Stadt macht. Nämlich was, Herr Schümer?
Es stopft die Gassen voll und er verpestet die Luft. Also das sind dann eben die Leidtragenden. Das sind die Venezianer, die eben nichts davon haben, auf dem Boot in die Weite fahren zu können, sondern da kommt die weite Welt zu ihnen und in Dimensionen. So eine Stadt ist ausgerichtet auf ein paar tausend Besucher am Tag. Das sind eh schon mehr als das, die mit Bussen und mit Kleinbooten und mit Flugzeug ankommen. Und nun kommen auf einen Schlag 10.000, 15.000 Leute in Großgruppen in diese Gassen, wo man manchmal nur Schulter an Schulter einander entgegenkommen kann. Und da hat man dann einen Bezug, warum Kreuzfahrt in manchen Sprachen quasi identisch ist mit Kreuzzug. Da fühlt man sich erobert, da fühlt man sich plattgetreten. Und nun kommt noch hinzu, dass das Öl, was die Kreuzfahrtschiffe verbrennen, nicht das ist, was in einem getesteten Motor steckt, selbst nicht in einem Dieselmotor, sondern noch viel Schlimmeres. Und ich sitze auf meiner Dachterrasse und es fahren dann samstags 2, 3 nachmittags riesige Pötte am Kanal della Giudecca, kann ich das sehen, entlang. Und die Luft, die man dann einatmet, die ist so giftig, dass man sagt, jetzt wohne ich schon in der einzigen Stadt der Welt ohne Autos und jetzt kriege ich das auch noch. Und Venezianer behaupten, ich kann das nur so weitergeben, dass ein messbarer Anstieg der Krebsrate stattgefunden hat, seit diese Boote so verstärkt durch die. Die fahren ja in Venedig durch die Stadt. Das ist die einzige Stadt, bei der das, glaube ich, möglich ist, vielleicht noch Stockholm ähnlich. Und das zusammen macht einen dann schon sehr nachdenklich. Und man denkt, ich habe ja nichts dagegen, dass die Leute einen schönen Urlaub machen. Nur warum so viel? Und warum so giftig?
Herr Kunze, ich vermute, den Ausdruck schwimmende Mietskaserne, den wir gerade von Alban Nikolai Herbst gehört haben, den werden Sie sich verbieten. Und was die Luftverpestung und die Straßen- und Städteverstopfung betrifft, da sind Sie jetzt sicher fit mit Argumenten, weil das wird ja jedes Mal gesagt.
Also, ich sag mal, die MS Astor oder die Arkona davor, das sind die Traumschiffe der 80er und 90er Jahre gewesen, repräsentieren ja wirklich eine Schiffsentwicklung, die technisch eine bestimmte Zeit beschrieben hat, aber die sind tatsächlich nicht mehr up to date. Ne? Wir selbst sind stolz, eine Flotte zu haben, die sich vom Baujahr 1996 bis heute erstreckt. Und tatsächlich ist der Trend in dem Tourismus, den wir hier beschreiben, so, dass die Schiffe größer werden, mehr Attraktionen bieten, mehr Vielfalt, mehr Platz und sich gleichzeitig aber andere Anbieter auch in die Richtung Expedition und Luxus entwickeln. Und wenn wir über die 80er und 90er in Deutschland reden, dann war Kreuzfahrt tatsächlich eine ganz kleine, verstaubte und elitäre Nische. Und das ändert sich gerade. Ne? Ich habe in einem Interview gesagt, so, AIDA hat die Kreuzfahrt demokratisiert. Ne? Das ist dann so in Anführungsstrichen gekommen und Tütelchen im Spiegel, so ein bisschen belächelt worden. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Es ist im breiten
Zielpublikum. Ist ein bisschen wie die Billigfliegerei. Ich meine, durch die preiswerten Flugtickets hat sich auch dieses Segment vollkommen verändert.
Kann man vergleichen, nur dass es nicht billig ist.
Aber Herr Kunze, es ist doch auch noch etwas anderes, was Sie eben auch angesprochen haben. Das Angebot auf dem Schiff wird größer. Das heißt, das Problem für mich bei diesen Riesenpötten besteht darin, dass man, was auch schon auf kleinen Schiffen schwierig ist, dem Entertainment quasi nicht mehr entkommt. Auf der Astor ging das gut, man setzte sich auf das Bootsdeck und damit war Ruhe. Überall anders ist keine Ruhe. Es ist ständig Remi-Demi und das eigentliche Erleben, also das, was mich auch für den Roman einfach beeinflusst hat, das Erleben des Meeres, der Geräusche des Meeres. Der Wind kann unglaublich, das wissen Sie, pfeifen. Der jagt einem um die Ohren. Genau das geht verloren. Das wäre für mich also ganz schwierig.
Ja, ich verstehe Sie. Ne? Mit AIDA Prima und Perla, also wirklich großen Schiffen, 300-Meter-Schiffen, haben wir genau diesen Trend wieder aufgenommen. Die meisten Kabinen sind Balkonkabinen, wo man auch wirklich morgens auf den Balkon raustreten kann, weil der deutsche Gast, und für den kann ich so ein bisschen sprechen, will genau das, was Sie beschrieben haben, wirklich erleben. Ne? Die Ursprünglichkeit. Insofern stimme ich Ihnen völlig zu. Also das Erlebnis mehr ist die Faszination und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass sowohl große Schiffe als auch kleine das bieten können und dass die Entwicklung in die Richtung nicht aufzuhalten ist. Aber wir bieten jetzt Kreuzfahrten an, meinetwegen für eine Woche für 1.000 Euro. Das war tatsächlich vor 20, 30 Jahren nicht denkbar, dass, sag ich mal, breite Schichten der urlaubswütigen Menschen auch wirklich eine Chance auf eine Kreuzfahrt haben. Insofern hat sich auch das Produkt verändert, gebe ich völlig zu. Und wir schauen ganz genau drauf, dass es nicht nur Tumult gibt und Las Vegas-Style und riesige Attraktionen, sondern was Sie beschrieben haben, ist sehr, sehr wichtig für uns. Also Wohlfühlzonen, Ruhezonen und die Entspannung. Also beides macht eine Kreuzfahrt aus. Da würde ich Ihnen völlig zustimmen und das ist eigentlich auch in unserem Fokus.
Da hätte ich aber noch mal einen Vorschlag zur Güte. Dann landen Sie doch einfach gar nicht mehr an. Dann gibt's doch das Problem mit den Massen nicht. Wenn es an Bord so toll ist und die Leute schön spazieren gehen können, warum dann so kleine Städte, die schön sind und so tausende Leute nicht vertragen wie Dubrovnik oder La Valletta, dann fahren Sie doch einfach los, fahren Sie eine Woche im Kreis und dann lassen Sie die Leute wieder abfahren. Dann hat sich dieses Problem doch erledigt. Und da muss ich sagen, das scheint ja wohl dann doch nicht das einzige Ziel der Kreuzfahrt zu sein. Alle schön da aussteigen, wo sie eben nicht hinpassen. Das ist mein einziger Vorwurf. Denn sonst ist ja eine Kreuzfahrt bestimmt eine schöne Sache.
Also es ist eine schöne Sache. Was Sie beschreiben, hat mich voriges Jahr hier auch mal in der Zeitung geschockt. Ne? Also da war eine Riesenüberschrift, Barcelona verstopft. Ja, und dann war genau das Bild, was Sie beschrieben haben, zu sehen. Also ein riesiges Schiff einer in Genf ansässigen Reederei, die, sag ich mal, in Venedig reinfährt. Und es ging um Massentourismus, um Overtourismus. In dem Artikel dann ging es aber um Barcelona und das Phänomen, dass an einem einzigen Tag zwar 15.000 Kreuzfahrtpassagiere angelandet sind, aber 180.000 Gäste in den Flughafen gekommen sind und dass die Einwohner von Barcelona die Nase voll haben, dass ihre Nachbarn an Airbnb vermieten und die Stadt dicht machen. Und wir sind sicherlich ein Teil des Problems, wir sind ein Teil der Lösung, aber wir sind nicht das Problem alleine. Ich glaube übrigens auch in Venedig nicht. Also Venedig,
in Venedig sieht es ein bisschen anders aus, weil da gibt's auch jede Menge durch Airbnb ist kaputt. Ja. Aber natürlich ist das Angebot in der Stadt, wenn sie da durchlaufen und dann aber alle auf dem Schiff schlafen und essen, ein anderes, als wenn die Leute in ein Luxushotel gehen und sich abends ein gutes Restaurant mit heimischem Fisch suchen. Ja, da sind sie wirklich mehr so der Eroberer, der nur einmal guckt und alles vollstopft. Und dann aber werden die Dinge, von denen die Venezianer Arbeitsplätze hätten, leben könnten, vom Zimmermädchen bis zum Koch, die werden bei ihnen auf dem Schiff erledigt. Das ist dann doch ein bisschen parasitär. Das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern ich will immer nur, dass Sie vom Ergebnis denken. Was denken die Leute, die bereist werden? Für den Aspekt sitze ich ja jetzt heute hier. Und für die ist es dann natürlich relativ wenig. Die sagen, ja gut, der Papierkorb ist voll. Wenn ich auf die Post will, da stehen 300 Leute, die wollen vielleicht noch eine Briefmarke oder eine Postkarte. Aber ein Arbeitsplatz in der Stadt oder auch Steuer ist eben noch sehr die Frage. Das Geld fließt offenbar in Italien direkt nach Rom. Und die haben natürlich kein Problem damit. Die Lieferanten der Boote wohnen alle am Festland. Und die Venezianer müssen eben dann die Überlast aushalten. Ich will einfach da den Akzent drauf setzen, dass diese Seite auch mal gesehen wird. Ne?
Ja, ich glaube, da haben Sie auch völlig recht, dass man sagen muss, man muss das betrachten. Und jetzt gibt's ja Vorschläge, sozusagen sagen wir sperren Straßen, wenn es zu viele Touristen sind. Ich heb nur die Hand und sage, das sind beileibe nicht nur Kreuzfahrttouristen, die diese Verstopfung verursachen. Und ich glaube zu sagen, also dass Kreuzfahrttouristen eher nicht diejenigen sind, die mit dem Sixpack auf der Kathedrale an den Stufen stehen oder am Markusplatz, sondern dass wir hochwertigen Tourismus bringen. Unsere Leute machen Exkursionen zu den schönsten Punkten, geben dort viel Geld aus, was über viele Stufen zum Beispiel in Italien landet. Und unsere Corporation, unsere Muttergesellschaft, hat 70 von ihren 105 Schiffen bei Fincantieri bauen lassen. Zum Beispiel Monfalcone. Ne? Also dieser Wirtschaftskreislauf ist sehr eng. Ich verstehe dieses Problem in Venedig so, dass wir mit Massentourismus alle umgehen müssen. Wir sind Teil des Pauschaltourismus. Es bebildert sich nur so furchtbar toll immer mit Kreuzfahrtschiffen. Und da könnte ich fuchsteufelswild werden, dass immer so ein Kreuzfahrtschiff herhalten muss für
bei Venedig sieht das irre aus. Da haben Sie recht, Herr Kunz. Ich will auch überhaupt gar nicht frontal. Ich vertrete das auch in meinen Artikeln schon länger. Es wäre vollkommen absurd und auch elitär, was ich auf gar keinen Fall sein möchte und den Leuten da ihren Urlaub nicht gönne, die sich das endlich leisten können als normale Arbeitende. Fern davon, gar nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen gerne schnell über die Autobahn fahren. Man kann es nicht zu jeder Zeit und nicht überall und nicht alle gleichzeitig. Ich glaube, dass mit Regulierung und ein paar Anpassungen einfach zwischen Politik und Wirtschaft schon unglaublich viel passieren könnte, wenn man nach Triest in andere Städte was umleiten könnte. Wenn natürlich alle zu demselben Ort in derselben Saison fahren wollen und sagen, nein, nicht im Winter, aber dann schön ab Mai und dann alle gleichzeitig, dann haben sie die Situation, wo wirklich fast die Schiffe sich stauen an der Stadt und dann eben die Leute nicht mit hochwertigem Tourismus, die sitzen da nicht mit dem Sixpack und die machen auch nachts keinen Lärm. Übrigens, das kann ich auch selbst überprüfen. Da ist es totenstill in Venedig, alles schön, aber sie kommen ihnen zu 200 Leuten quer mit so einem Kopfhörer, gucken nicht rechts und nicht links und da muss man sich manchmal wirklich in den Hauseingang flüchten, um nicht niedergetrampelt zu werden. Das ist keine Übertreibung. Ich kann es Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Und das müssten Sie einfach ein bisschen regulieren. Kleinere Gruppen, mehr Entzerren, mehr Orte, dann wäre doch schon das meiste Problem weg. Dann lieben alle und umarmen ihre Kreuzfahrtschiffe in den Orten, genau wie die Bewohner. Da bin ich ganz sicher.
Kleinere Gruppen ist natürlich schwierig, wenn die Schiffe immer größer werden.
Ich habe das in Lissabon erlebt. Zwei von diesen Riesenschiffen, wir haben da quasi, man kann es gar nicht anders sagen, wie ein Mini dazwischen eingeparkt. Und auf jedem Schiff waren 4.000 Passagiere. Die sind alle mit einem Mal in Lissabon rein. Mhm. Können sich ungefähr vorstellen, also gerade Altstadt, was da los war.
Ja.
Die andere Sache, die mit dem Restaurant ist, ist mir selber völlig unerklärlich, wie man in einer Stadt wie Venedig oder auch, was ich erlebt habe, in Mauritius, auf Land gehen kann und dort nicht isst. Also das ist mir völlig unklar. Da lasse ich doch die Bordküche sein.
Na, das kostet halt Geld.
Ja, aber das ist aber meine Güte. Meine Güte, selbst auf Mauritius habe ich das erlebt. Da kostet nichts Geld. Also für einen Europäer. Also wirklich nicht. Ja, da probiert
also
jemand
dieser,
auf den Markt.
Dieser Ausdruck,
probiert.
Den Sie gerade genannt haben, Herbst, mit einem Male, ich glaube, das ist auch eben ein entscheidender Punkt. Denn klar gibt es überall zu viel Touristen. Aber wenn eben, wie wir gehört haben, sagen wir, 5 Schiffe da anlegen, dann entströmen diesen 5 Schiffen 5-mal was? 5.000?
Also sind wir um die 20.000 können es sein,
ja. Sind wir fast bei der Hälfte der Einwohnerschaft einer Stadt wie Venedig.
Ne? Bei Malta sind sie drüber.
Ja. Jetzt abseits von dem Schümerkreisverkehr, der sicher in die Geschichte eingehen wird, im Pauschaltourismus, nicht mehr anlegen, sondern einfach nur auf dem Meer bleiben, habe ich einen zweiten Vorschlag oder einen Hoffnungsschimmer. Wir haben jetzt schon gehört, größere Touristenmassen sind unerträglich. Aber wissen Sie was? Die Hoffnung ist, die sind sich selbst auch unerträglich. Und möglicherweise, und das betrifft ja Sie als Veranstalter, Herr Kunze, müssen Sie diesen kleinen Widerwillen, der wachsen könnte, genauso wie die Schiffe größer werden, irgendwie berücksichtigen und handeln.
Also ich fühle mich jetzt ein bisschen umstellt. Ne? Also ich muss jetzt mal wieder Haltung annehmen und in die Verteidigung gehen, weil eigentlich ist das, was Sie sagen...
Ich wollte Ihnen eine Brücke bauen.
Ja, genau richtig. Der Bürgermeister von Dubrovnik war auf der ITB Berlin da und hat eigentlich ein Beispiel erzählt, wie er in der Diskussion mit den internationalen Reedereien zu guten Ergebnissen gekommen ist. Ne? Und hier ist völlig das, was Sie beschreiben, ist das ungeregelte, sage ich mal, Ankommen von Schiffen. Das kann wirklich unangenehm werden. Muss weichen gegenüber einem geregelten Ankommen von Schiffen, zum Beispiel in Dubrovnik. Und er hat Beispiele gezeigt, wie das geht, indem man sich nämlich wirklich in einem City-Management bewegt und sagt, müssen die alle wirklich 7.15 Uhr kommen und die Busse fahren alle 8 Uhr oder kann ich das vernünftig regulieren und diesen Strom auch wirklich steuern? Möchte ich aber noch einen Satz dazu sagen. Dubrovnik ist nach dem Krieg um ein Mehrfaches überbaut worden, trotz großer UNO-Pläne. Ne? Das heißt also, ein Teil des Problems in Dubrovnik ist auch hausgemacht, indem man die Ferienwohnungs- und Hotelkapazitäten von Dubrovnik extrem erweitert hat und es wahrscheinlich mit oder ohne Kreuzfahrtschiffe schon zu einem Problem gibt, was gemeinsam zu regulieren ist. Der Bürgermeister hat uns also gelobt, dass wir damit begonnen haben als Industrie. Das halte ich für richtig. Es müssen in Palma nicht alle 50 Busse eines so großen Schiffes rechts vor der Kathedrale halten. Man kann das wirklich smarter machen und das ist tatsächlich eine Aufgabe. Wohlwissend, dass die Terminalbetreiber, die Tourismusorganisationen nach den Kreuzfahrtschiffen rufen, weil es ist viel Geld, was dort in eine Region reinkommt. Die ganzen Ausflüge, ehrlicherweise auch oft mit Mittagessen, Abendessen oder Kaffee trinken, sind ein riesiger Wirtschaftsfaktor, ne? Mal abgesehen von dem Terminalbetreiber, der eben tatsächlich auch viele Arbeit dort hat. Also das nochmal zur Ehrenrettung.
Aber das wäre doch toll, Herr Kunze. Man kann es einfach, wie Sie jetzt sagen, diversifizieren. Es gibt doch so viele herrliche Gegenden, gerade jetzt im Hinterland von Venedig, Vicenza, die Villen des Palladio, kleine Orte am Alpenvorland, Asolo, alles. Da freuen sich die Leute, wenn Touristen kämen. Und woanders, da ballen sie sich, dass es übrigens auch den Leuten selber nicht gefällt. Wir haben eine Freundin, die polnische Kreuzfahrt Touristen durch die Innenstadt führt und sie sagt, die seien von dem Zeitmanagement des Anlegens und Abfahrens so in einem engen Korsett, dass die meisten völlig missgelaunt sind, sich ihr gegenüber beschweren, dass sie nichts davon haben, dass sie nichts richtig zu sehen bekommen. Das könnte man doch einfach ein bisschen dann den Ausflug auch der Zeit anpassen und nicht alles durch so einen Flaschenhals stopfen. Ich glaube nämlich auch nicht, dass ihre Kunden auf die Dauer dann immer glücklich sind.
Sie kriegen dann aber das Problem der Liegezeiten. Das kostet ja alles. Und was anderes, Herr Schümer, bitte tun Sie mir den Gefallen, nennen Sie nicht die geheimen Orte, dann sind die nämlich auch noch überlaufen. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie im Louvre gewesen. Schlichtweg, weil ich nicht 5 Kilometer in der Schlange stehen will. Es gibt Orte in Rom, es gibt die Pyramiden. Einmal, nie wieder. Das ist so grauslich und es gibt so schöne geheime Orte, wo man die Landschaften tatsächlich noch erleben kann und es tatsächlich auch vorkommt, dass man mal allein ist. Deswegen bitte diese Namen nicht nennen.
Sie meinen also dann, dass Orte wie Venedig und Dubrovnik und Barcelona dann quasi die Hauptmenge erdulden müssen, damit es woanders
das noch. Das sind die Verdammten dieser Erde und dabei bleibt es. Genau. Ja. So, also das war jetzt ein Punkt. Wir müssen noch etwas anderes besprechen. Immer wenn von Umwelt die Rede ist, dann Wir haben es jetzt auch ganz kurz schon mal gehört vorhin. Da ist dieses krebserregende Schweröl, mit dem die großen Dinger immer noch rumfahren. Aber das ändert sich. Die Technik ist da schon weiter. Und so eine ähnliche Dieseldiskussion, wie wir sie in den Innenstädten führen, die gibt es jetzt auch auf den Weltmeeren.
Ja. Also was ich sagen kann, die gesamte Schifffahrt, sage ich mal, ist auf einem Weg, sich alternativer Treibstoffe zu bedienen. Ich kann dafür AIDA sprechen. Wir haben bereits zwei Schiffe, die mit Flüssiggas im Hafen betrieben werden können, wo also die Dieselmotoren komplett ausgeschaltet werden und mit sehr emissionsarmem Flüssiggas betrieben werden kann. Und dieses Jahr gehen wir mit einem sehr großen, unserem ersten Schiff, fast 330 Meter groß ist, mit komplettem Flüssiggas an den Start. Das sind Caterpillar-Motoren aus Kiel und Rostock. Und dann fährt man auf hoher See und auch im Hafen praktisch auf Flüssiggas, vergleichbar so emissionsarm wie eine Gasheizung zu Hause. Also ich glaube, die Schifffahrt ist insgesamt auf einem Weg. Er ist natürlich für NGOs immer zu langsam. Kreuzfahrer sind aber ungefähr 1% des weltweiten Verkehrs überhaupt. Das Entscheidende für Emissionen sind die Transportschiffe. Und ich glaube, da kann man Verkehr nicht besser organisieren als auf einem Schiff. Wenn man alle diese Containerschiffe der Welt auf einen Zug umladen würde, auf einen LKW, das würde nicht funktionieren. Auch hier dient die Kreuzfahrt praktisch so als Synonym für die Verbrennungsmotoren auf der Erde. Die Kreuzfahrer arbeiten an Alternativen. Wir haben eine Landstromanlage in Hamburg, die wir in diesem Jahr 22 Mal nutzen, da ist zum Beispiel gar kein Motor mehr an, ne? Also jedenfalls kein Verbrennungsmotor.
Ja, das ist der richtige Weg.
So Braunkohlekraftwerke, die den Strom dazu liefern. Ne?
Naja, das ist in diesem ganz speziellen Fall und insofern, wir kriegen die Energie praktisch von Hamburg Energie, also das ist 100%ig Ökostrom, beziehungsweise werden da auch Ausgleiche geschaffen, wo ich immer nur die Hand hebe und sage, also wir sind im Hamburger Hafen als Kreuzfahrer für 2,5% der Emissionen zuständig. In der Stadt. Ne? In Bildern scheint es so, als ob wir für 105% zuständig sind. Und wenn, dann muss man an einem sauberen Hafen der Zukunft arbeiten. Da sind Batterien die große Frage, ob das geht. Flüssiggas, Hybridantriebe der Zukunft, da arbeiten wir dran. Aber so ein Schiff ist, also ich habe mir aufgeschrieben hier, das wie die MS Astor.
Wie wird das denn betankt mit Flüssiggas? Also ich meine, ein paar Tankstellen gibt es, aber doch längst nicht an allen Destinationen, wo das dann
ist die,
sein
ist die Herausforderung.
Fahren dann andere Schiffe hinterher und bringen dann das Flüssiggas nach?
Ja, genau, das ist die Herausforderung. Wir haben 9 Schiffe auf der Meyerwerft in Papenburg und Turku bestellt davon. Und für uns wird das erstmal kompliziert werden, die Versorgung auf unseren Routen sicherzustellen. Das sind kleine Tankschiffe, die teilweise mit Diesel noch fahren oder auch schon mit Flüssiggas und die wie zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln den Treibstoff zum Schiff hinbringen.
Ein Problem, das, glaube ich, viele Menschen, die sich für Kreuzfahrten interessieren, haben, ist ein atmosphärisches Problem, ist natürlich das der Sicherheit. Also wir Landratten, sage ich mal, sind das nicht so ganz gewohnt. Außerdem hat man dann immer irgendwie Titanic im Hinterkopf. Natürlich, das ist für Sie kein Thema, nicht wahr, Herr Kunze? Sicherheit garantieren Sie. Aber wie ist es mit der Sicherheit im Innern? Da hört man ja jetzt auch so merkwürdige Berichte von Prügeleien mit Security. Und so, wie gehen Sie damit um?
Also das ist für uns ein Thema, also generell nehmen wir das ernst. Ne? Wir garantieren sie auch nicht. Ich glaube, keiner kann 100%ige Sicherheit garantieren, aber um mal wieder so in den Einstieg unserer Diskussion zu kommen, also wenn man sich sozusagen so auf ein Schiff begibt und zum Beispiel die Welt umreist, ne, dann ist das wie so ein Kokon. Ne? Also man begibt sich tatsächlich so in einen abgeschlossenen Bereich und speziell die deutschen Gäste schätzen zum Beispiel auch, dass unsere Schiffe speziell schon für den deutschen Geschmack designt sind. Ne? Da gibt es also schon die Frühstücksgewohnheiten von zu Hause, da ist der Tagesablauf und auch die gesamte Farbgebung schon auf unseren Geschmack abgestimmt und damit eroberte man denn die Welt. Aber abends kann man zurückkommen in sein wohlbehütetes Schiff, wo man sich sicher fühlt, auch einen Arzt zur Verfügung hat, wo man mit dem Koch reden kann, auch also es keine Sprachbarriere gibt oder wenige Sprachbarrieren. Ne? Insofern kann ich sagen, Sicherheit spielt, glaube ich, bei unseren Gästen im Kopf eine große Rolle. Das ist für uns auch ein Thema. Das Äußere ist nicht ohne Herausforderung. Wir haben ganz viele Länder aus unserem Katalog streichen müssen in den letzten Jahren. Die Welt der Kreuzfahrer ist kleiner geworden. Das ist bedauerlich. Und aufgrund der Schiffsgröße muss man innen sagen, natürlich haben wir auch ein Sicherheitssystem, was sich innen bewegt. Und da hängt es von vielen Faktoren ab, das zu regulieren. Da gibt es einen weiteren sehr berühmten Schriftsteller, der sich mit Kriminalromanen gerade beschäftigt hat, ne, und das Buch Passagier 23 geschrieben hat und mal alle Horrorvisionen eines Kriminalisten, eines Psychologen aufgeschrieben hat. Und so gesehen ist auch in diesem Bereich Kreuzfahrt sexy geworden, über Gewalt an Bord zu reden, über Alkoholexzesse, über das Verschwinden von Menschen. Mhm. Es passiert prozentual genauso wie in einer Großstadt, wie in einer anderen Kleinstadt. Wir sind darauf vorbereitet in dem Maße, wo man sich darauf vorbereiten kann. Das kann ich versichern, aber ausschließen kann man sowas nicht.
Ja klar, weil gibt es eigentlich Gefängniszellen auf so einem Schiff?
Ja, ich rede da so gerne öffentlich nicht drüber. Also wir haben die Möglichkeiten, Personen kurzzeitig festzusetzen. Darauf sind wir vorbereitet. Es gibt keine Waffen an Bord, wie das immer suggeriert wird. Und wir sind natürlich in der Lage, auch einen Streit zu schlichten. Und dadurch, dass wir noch nicht so eine Circle Line sind, sondern wir legen ja immer wieder an, haben wir am nächsten Morgen auch immer die Unterstützung der lokalen Behörden. Es ist aber tatsächlich, wenn wir tausende Gäste haben, einfach von denen, die vertrauen uns auch, dass wir das Leben an Bord auch vernünftig organisieren können und das zu Recht.
Das Faszinierende für mich auf der Kreuzfahrt, ja auch schon aus dem kleinen Kreuzfahrer war, Parallelleben. Also das Leben der Passagiere oben und das Leben der Besatzung. Das sind zwei völlig parallel geführte, ja, Sozialitäten. Zwei völlige Parallelgesellschaften, die einander an den offiziellen Stellen berühren, aber sonst nicht. Das finde ich eigentlich ausgesprochen faszinierend an so einer Kreuzfahrt. Hm.
Aber das ist im Luxushotel so. Ne?
Jetzt steige ich mal kurz auf die Barrikade hier. Also das informelle Konzept von AIDA hat genau diese Barrieren überwunden. Also unsere Mitarbeiter können so oft sie wollen praktisch nach Schichtende nach oben gehen, in den Sportbereich gehen, gehen in den Restaurantbereich, haben eine harte Arbeit. Also auf hoher See arbeiten ist kein Spaß. Nee. Ne? Man kann nicht abends nach Hause und sich ausheulen, ne? Also bei seiner Familie oder sich entspannen. Seemannsleben auf hoher See ist ein tougher Job, aber was wir da an Crews zusammen haben, ist ein Erfolgsrezept, ne? Und das ist zum Beispiel das Lächeln unserer Crew dorthin. Ne? Es sind getrennte Welten, ja. Die einen sollen die schönste Zeit des Jahres genießen, die anderen wollen das Geld verdienen, um ihre Familien, sag ich mal, zu ernähren. Das ist ein Unterschied. Das muss es aber in der Kultur nicht sein. Und das ist unser täglicher Job. Und dieses Wachstum, was in den nächsten Jahren in der Kreuzfahrt vor uns steht, heißt auch, wir müssen um attraktive Arbeitsplätze werben. Das heißt, wir haben diese Arbeitsplätze, wir suchen die Leute dafür. Das ist eine Riesenaufgabe, da stimme ich völlig zu und das funktioniert nicht mit dem oben und unten. Das aber ist
alleine,
vorbei.
Aber alleine die Tat, also stellen Sie sich ein Schiff vor, das ein halbes Jahr lang vielleicht länger unterwegs ist. Alleine die Verliebtheiten, die unter Deck geschehen, dieses dann aber auch nicht weg können, dann gleichzeitig da bleiben. Das ist ja ein Fundus für Geschichten und zwar wirklich gelebter Geschichten. Das findet alles unterhalb, ja quasi unterhalb der Wahrnehmungsebene statt.
Ja, Passagiere werden sich auch ineinander verlieben. Das ist halt wie in der Stadt. Das finde ich eigentlich noch das Amüsanteste bei dem dabei, dass die Menschen letztlich zusammenkommen in großer Zahl und dann vom Schwimmbad bis zum Essen eben wie normal leben in einem großen Hotel. Darüber hat ja schon in der Weimarer Republik ein ganzer Literaturzweig hat sich entwickelt, Menschen im Hotel und ihre Schicksale. Und das Ganze hat sich jetzt eben mit Kreuzfahrt, ich weiß nicht, wie viele Leute passen in ein großes Luxushotel, wahrscheinlich auch 3.000, 3.500, 4.000 Menschen in großen Städten. Das ist ja eigentlich dasselbe, nur dass das Hotel sich bewegt. Das ist der einzige Unterschied. Ich glaube, dass ansonsten da nicht viel vom Personal und den Leuten im Maschinenraum bis zum Servicetisch ist doch eigentlich alles ziemlich das Gleiche.
Nee. Also ich glaube, das Leben auf See ist schöner, aber auch härter. Also ein Kapitän zum Beispiel muss schon ein paar Monate auf dem Schiff bleiben, wenn er seinen Job richtig machen will. Ne? Also der fährt schon von seiner Familie getrennt erstmal los. Die besucht ihn zwar, ne? Und da gibt es Schlimmeres als so eine Kapitänskabine. Ne? Die ist schon toll ausgestattet. Aber es ist schon ein harter, entbehrungsreicher Job. Wir brauchen da wirklich taffe Leute. Ich würde mich jetzt mal weniger auf, sag ich mal, die Liebesbeziehung fokussieren, weil ich da natürlich keine Kenntnis habe. Das passiert bei den Passagieren natürlich auch. Das ist gar keine Frage. Also wer praktisch Teil einer Crew an Bord war und unter diesen Bedingungen erfolgreich gearbeitet hat, das sind schon die sehr, sehr Guten. Das ist im Hotel ganz anders. Und ich würde gerne nochmal eine Vergleichszahl hier reinwerfen. Die gesamte Kreuzfahrtindustrie hat so viele Betten wie 50% von Las Vegas, nicht mehr. Wir wirken manchmal sehr groß, das sind wir aber nicht, noch nicht.
Aber zwei Millionen Menschen gleichzeitig, da denkt man, das ist ganz Berlin unterwegs, abzüglich derer, die gerade mal arbeiten müssen. Aber dann, das ist aber nacheinander wahrscheinlich. Ne?
Das sind die gesamten Passagierzahlen sozusagen des deutschen Kreuzfahrtenmarktes, so verteilt auf 25, 30 Reedereien, diese Zahlen. Da sind wir natürlich auch immer als Branche stolz, dass das wächst. Aber wir sind jetzt 80 Millionen Deutsche plus Österreich, Schweiz. Also da sind jetzt irgendwie 78 Millionen nicht mitgefahren. Also unser Chef sagt immer, Mensch, kümmert euch mal um die. Ne?
Haben sie noch viel zu tun.
Ja. Ja gut, aber der Unterschied besteht natürlich auch darin, dass Las Vegas nicht plötzlich in Venedig anlandet, sondern weit weg bleibt.
Na, da hat man es ja nachgebaut. Ja, ne? Da hat man es ja nachgebaut. Richtig, das wäre vielleicht auch noch eine Idee für die Branche, dass sie gleich bei so Freizeitparks oder so anlanden, die darauf.
Das sind riesige Elemente davon. Ne? Und wir bauen ja jetzt auch als Branche Schiffe speziell für den asiatischen Markt, die zum Beispiel Italien nach Asien bringen, weil die Chinesen total interessiert, ganz wild darauf sind, in ihrem 4-Tage-Kurzurlaub ab Shanghai Italien kennenzulernen. Ne?
Ja, dann insofern gleich alles aufs Boot. Können Sie doch ein Oktoberfest oder sowas nachbauen, dann brauchen die Leute gar nicht mehr bis nach München zu fahren.
Das liegt sowieso so fern vom Meer. Ich wage es gar nicht zu sagen, aber es ist eine unserer erfolgreichsten Veranstaltungen auf dem Schiff. Wir haben eine deutsche Bierbrauerei, die nach deutschem Reinheitsgebot auf See Bier braut, und damit bieten wir vielen, vielen Volksgruppen aus dem deutschsprachigen Raum einen ganz festen Anker in ihrem Urlaub.
Aber Winzer haben sie noch nicht.
Nee, Winzer nicht. Also wir haben vielfältigste Weine, ne? Das ist ganz klar. Das ist aber schon klar. Wir haben angefangen mit Bierbrauen aus Meereswasser, und das ist der Hammer. Und natürlich in einem Brauhaus. Und da geht es abends auch auf die Tische, wenn im September, Oktober das stimmt.
Herr Kunze, bei aller sozialen Polsterung, fast sozialdemokratischen Polsterung, hätte ich gesagt, auf Personalebene, wie Sie es vorhin beschrieben haben, ist aber doch vielleicht einer der Punkte, die die Kunden auch suchen, sozusagen das Erlebnis von Klassengesellschaft. Also wenn man so viel Geld ausgibt, um den Luxus sich zu geben, dann will man ja genau das, was, ich glaube, Herr Herbst war es vorhin, so als stratifizierte Organisation des Schiffsinnenraums geschildert hat, dann will man aber doch die volle Packung haben, oder?
Also in Deutschland ist das zum Beispiel die MS Europa 2, die sich als Speerspitze des Luxus sieht. Das ist in unserer Gesellschaft Seabourn, das sind die französische Reederei Ponant, wo sie eine Tagesrate von 800 Euro plus pro Person haben. Das würde ich jetzt mal als Luxus sagen. Bei uns ist eher die Reise
und
selber.
Und worin besteht dieser Luxus?
Es ist ein unglaublicher Service da. Es ist ein riesiges Angebot an erlesenen Speisen und Getränken. Es ist viel Fläche da und ganz tolles Innendesign. Und trotzdem verbindet sich alles mit so einer romantischen Seereise. Aber es fehlt quasi auch dem super verwöhnten Gast an gar nichts. Ne? Das ist sozusagen das obere Ende der Kreuzfahrt. Das ist die Luxuskreuzfahrt, Expeditionskreuzfahrten zu besonderen Orten. Aber das hat dann seinen enormen Preis. Das ist das wirkliche Luxussegment. Ne?
Würden Sie sowas gerne mal machen, Dirk Schümer?
Also ich habe mir vorgenommen, habe meiner Frau gesagt, wenn ich hier auf die Idee komme, ihr das vorzuschlagen, dann kann sie die Scheidung einreichen. Das ist natürlich aus der Perspektive des Venezianers. Nun bin ich jemand, der sowieso auch nicht mal in eine Busreise einwilligen würde, und ein ganz, ganz individueller Reisender. Sowohl ich bin froh, dass meine Frau mit mir überhaupt noch reist, und umgekehrt. Wir sind da also ziemlich bockig. Deswegen sind wir für Gruppen und Großreisen überhaupt nicht geschaffen. Aber beim Kreuzfahrtschiff muss ich gestehen, ich bin mal im Vaporetto gefahren über den Kanal, und dann hat uns ein Kreuzfahrtschiff überholt, und da lief so eine Volksmusik gleich, war ein italienisches, die sind mal in Venedig, sind ja meist diese Costa, die da abfahren. Und dann liefen die da mit so Hütchen und Polonaise über das Deck und gucken sich dabei Venedig an. Und da habe ich nur gedacht, mein Lieber, das kann doch nicht wirklich Spaß machen, mit diesen Leuten jetzt eine Woche die da zu sehen. Ja. Ich rede jetzt wirklich vom unteren Segment. Mir ist das ja egal, was die Leute machen.
Für mich ist Vaporetto schon das untere Segment. Was haben Sie bezahlt? 3 Euro?
Das ist eine Seereise. Nee, ich zahle weniger, weil ich Einwohner bin und habe da so ein Abo. Aber viel weniger als die Touristen. Nein, das ist jetzt ganz wertfrei. Ich sage immer nur, wie kann man da Spaß dabei haben? Aber wenn Leute das haben, sollen sie es doch machen. Da bin ich doch der Letzte. Ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert.
Nur das ist halt die gleiche Frage, die Sie haben. Wie kann man Spaß haben, wenn man aufs Oktoberfest geht? Ist mir auch völlig
klar. Genau, aber dann geht man ja eben nicht hin.
Sind doch nur 6 Millionen Deutsche. Ja.
Mir liegt jede Hochnäsigkeit fern. Aber ich muss gestehen, ich hatte gedacht, nach dem Unglück mit dem Kommandant Schettino, jetzt werden viele Leute nachdenklich. Die fahren da nur mit Pi mal Daumen. Da ist man eventuell in Gefahr. So ein Ding kann auch mal versenkt werden. Und der Kapitän kann auch mal mit seiner rumänischen Freundin halb bekokst irgendwie unterwegs sein. Das wird jetzt eine riesige Delle. Jetzt gehen die Leute nicht mehr an mir. Das Gegenteil ist passiert. Es ist ja noch viel höher gegangen. Und da kann man nur sagen, die Menschen sind zäh. Alle Achtung. Also da muss ich wirklich applaudieren und sagen, die haben keine Angst, die haben keine Scheu. Es muss wirklich was drin sein. Wer bin ich, darüber die Nase zu rümpfen? Sollen sie doch.
Herr Kunze, hat dieses Unglück sich bei Ihnen niedergeschlagen in der Nachfrage?
Das hat natürlich was verändert, ne? Also das ist ganz klar. Das waren schreckliche Bilder. Es gab Tote und danach einen mehrjährigen Aufräumprozess, der 1,5 Milliarden Euro gekostet hat und den italienischen Staat und uns wirklich an die Grenzen gebracht hat.
Über ein Jahr lang immer wieder diese Bilder produziert. Nein,
länger.
Ich bin hingefahren, habe es mir mal angeguckt. Viele sind hingefahren. Die Insel hatte einen Aufschwung im Giglio, weil das alle sehen wollten. Die hatten die Hotelbetten plötzlich voll.
Ja, aber nur Frauen auf der Insel, nicht auf der anderen Seite. Und Gott sei Dank nicht. Da ist das Meeresschutzgebiet.
Das sind die schlimmeren Branche hat daraus natürlich auch gelernt. Also das muss man auch mal sagen, hat also die Sicherheitsvorkehrungen angepasst. Costa ist Teil unserer Kreuzfahrtgruppe Carnival Corporation. Wir haben die Verantwortung dafür genommen und wieder aufgeräumt und viele, viele Sicherheitsbedingungen geändert. Wir haben jetzt ein zentrales Ausbildungszentrum in Almere in den Niederlanden für alle 6.500 Offiziere der gesamten Corporation nach höchsten Standards. Also es ist auch zu einem Lernprozess danach gekommen, zu sagen, wir müssen deutlich unsere gesamten Prozesse angucken. Und Schettino ist auch verurteilt worden. Der sitzt jetzt mehr als 16 Jahre nach 5 Jahren Prozessdauer.
Wahnsinn.
Also schmerzhafte Geschichte. Ich selber war an dem Prozess beteiligt, war 2 Jahre in Genua und Giglio verantwortlich für die Kommunikationsarbeit. Aber man kann sagen, die Branche hat daraus gelernt, hat das glaubhaft gezeigt, sodass es immer wieder zwar ein riesiges Desaster ist, aber auch immer eine Chance, sich neu zu erfinden. Und Sie haben völlig recht. Also das Vertrauen in die Branche war vielleicht kurzzeitig ein Dip, aber nicht generell, ne? Weil man einfach sagt, ich stelle nicht generell Kapitäne unter den Verdacht, dass sie nicht besser mit ihrer Verantwortung umgehen konnten als dieser eine Kapitän, ne? Der natürlich furchtbar ist.
Ja, aber einfach statistisch gesehen sind die Unfälle von Kreuzfahrern auf See, respektive in diesem Fall, doch erheblich weniger als im Straßenverkehr. Und trotzdem fahren die Leute weiter Auto. Also das sehe ich überhaupt nicht als Problem. Also für eine Schifffahrt. Klar kann was passieren. Ich meine, Leute, kommt ein Sturm in der Biscaya, das kann einen gewaltig durchschaukeln. Und sowas kann auch mal schiefgehen, klar.
Ja, aber als einen wichtigen Prozess daraus haben wir Fleet Operation Center gebildet, die 24 Stunden jeden Tag die Schiffe überwachen und beraten. Und also praktisch diese Aufmerksamkeit, die wir dem Schiff, dem Kapitän, der Besatzung schenken, deutlich erhöht haben. Insofern sind daraus auch Lehren gezogen worden. Ne? Aber ganz klar, das war ein riesiger Aufwand und eine Katastrophe, die nicht hätte sein müssen. Ich kann nur sagen, die gesamte Branche hat davon gelernt.
Als ich Sie vorhin fragte, Herr Kunze, ganz am Anfang, was denn die Gründe für den Aufschwung überhaupt seien, da war mir das noch ehrlich gesagt ein bisschen zu vage, denn Sie sagten zwar, ja, wir haben das eigentlich kommen gesehen und immer dran geglaubt, aber dass jetzt zum Beispiel sich so viele Junge dafür interessieren, ist ja schon mal ein Phänomen. Das liegt Klar. sicher auch an dem Angebot, das Sie machen. Stimmt es übrigens, dass Seekrankheit im Alter nachlässt?
Das kann ich an mir selber nicht richtig beobachten. Seekrankheit ist ein sehr, sehr überschätztes Phänomen, wo man sagt, oh, da kommt Seekrankheit. Es gibt Menschen, die eine Seereise nicht vertragen. Die vertragen auch andere Sachen nicht. Man kann vorbeugen. Ich habe das bei mir nicht gemerkt. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre jetzt bei AIDA in der Branche und fahre auch regelmäßig mit. Es gibt immer eine private Ausrüstung. Man kann da in gewisser Weise vorsorgen und manche erwischt es eben nicht.
Und dass diejenigen, die es gemacht haben, mit einer großen Wahrscheinlichkeit es nochmal machen, ist auch ein interessanter Aspekt, denn es wird ja immer so dargestellt, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ja, also das macht man einmal, um es gemacht zu haben, aber es stimmt gar nicht.
Ist so wie das ZDF-Traumschiff völlig falsch. Also das Bild, was da gezeichnet wird, hat nichts mit der modernen Kreuzfahrt zu tun, wie wir sie heute haben. Ganz im Gegenteil, bei uns, die reinschnuppern, sagen, ich mache mal eine kleine Reise, vielleicht 4 Tage, ist das was für mich? Und dann gibt es viele, viele Begeisterte, die wiederkommen, die längere Reisen wählen, die sich bei den Schiffen viel mehr bedienen oder sagen, wir waren am Punkt X, im Hinterland von Venedig, und da komme ich jetzt 3 Wochen mit dem Fahrrad wieder hin. Ne? Also gibt's
das stimmt.
Sehr viele Unterschiede. Ja, und wir haben eine sehr hohe Gastzufriedenheit, weil wir einen sehr kompletten Urlaub bieten und das emotionale Erlebnis einfach hoch ist. Da können wir sehr zufrieden sein, also dass die Gästezufriedenheit tatsächlich auch weitererzählt wird. Früher war es der Gartenzaun, heute ist es Social Media. Gucken Sie mal rein, wie Leute über Kreuzfahrten schwärmen bei, ich weiß nicht, darf man es noch sagen, Facebook, ne? Das wird weitererzählt und ich glaube, der entscheidende Unterschied im Jahr 2018 gegenüber den 80ern oder 70ern ist einfach, dass das so viel größer geworden ist und dass es eine normale Reiseform geworden ist. Sonst ständen wir gar nicht so im Mittelpunkt und deshalb ist so eine Diskussion für mich heute ja auch wieder ein Beweis dafür, dass das so ist. Aber man muss Leute natürlich erstmal überzeugen, auf ein Schiff zu gehen, ne? Und das ist im Süden Deutschlands zum Beispiel viel schwieriger als hier im Norden, ne? Also alles, was nördlich von Frankfurt am Main ist, hat einen Zug zur Küste. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, da brauche ich keinen überzeugen. Wenn die Geld haben, gehen die aufs Schiff. Ne? Das sieht in Bayern schon ganz anders aus. Die muss man erstmal aus den Hütten rauskriegen. Ne? Das liegt noch vor uns.
Ne? Also, gehen in den Berg.
Sie können ja mal wieder über den Starnberger See schippern lassen und den Leuten einen kleinen Schnupperkurs angedeihen lassen.
Ja, genau. Apropos Schnupperkurs. Herr Schümer, es steht mir zwar nicht an, die Ehe irgendwie zu retten für Sie, aber wenn Ihre Frau eine Flusskreuzfahrt vorschlüge, droht dann auch die Scheidung?
Ja, wir haben das mal überlegt, ganz ernsthaft, und zwar über die Donau, weil es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher von Claudio Magris Danubio, der die gesamte literarische Kultur von der Donauquelle in Donaueschingen bis zur Mündung.
Wahnsinnig schönes Buch.
Ja, ein unglaubliches Buch. Ja. Und dann haben wir gesehen, das sind alles Gegenden, die sind schwer zu bereisen, da darf man so gar nicht mal mit dem eigenen Auto einen Unfall bauen, sonst kommt man vielleicht in den Knast in Serbien oder in Montenegro, wenn man da diesen Balkan befahren will. Dann wäre das vielleicht eine Alternative. Wir haben es bis jetzt noch nicht probiert. Das hat ein Freund von uns gemacht, der hat sehr davon geschwärmt und der konnte mir dann die Orte, Russe, wo Elias Canetti geboren ist und so diese ganzen Ecken hinter dem Eisernen Tor, was davon vorschwärmen, Donau, Delta. Das hätte mich eigentlich fast schon gereizt und überzeugt, aber jetzt sind wir erstmal wieder davon abgekommen. Aber vielleicht ist diese Flusskreuzfahrt ja etwas, wo man Flusskreuzfahrt hat einen großen Vorteil, die Schiffe können nicht beliebig wachsen, richtig. Die müssen ja unter der Brücke durch.
Ja.
Und das ist natürlich eine Verlockung, selbst für jemanden etwas skeptischen wie mich.
Ich würde Ihnen gerne noch eine Reiseempfehlung geben. Es gibt zum Beispiel auch mit Segelschiffen, mit der Star Clipper oder so, praktisch Kreuzfahrten in der Karibik unter Segeln, die in Häfen reinkommen. Die sind unglaublich. Toll, ja. Also auch diese Schiffe gehören dazu, ne? Wo man praktisch das Erlebnis hat. Natürlich für den Preis eines Kleinwagens dann, ne? Mit ganz besonderen Erlebnissen. Auch das ist Kreuzfahrt. Auch das ist moderne Kreuzfahrt.
Jeder kann da alles machen. Ich hatte mal eine Einladung auf ein privates Schiff von jemandem sehr reichen. Eine Woche für 40.000 ist rumzufahren im Korsika. Ich werde es nie wieder tun, weil ich nicht lesen konnte. Mir ist immer sofort schlecht geworden. Darum bin ich also, das ist das Segment Leser, die nicht in einem Boot sein wollen, wo es wackelt. Die müssen sie einfach abschreiben, weil ich habe mich selten in meinem Leben so gelangweilt. Ich habe immer nur rausgeguckt und wenn ich wieder probiert habe, was zu lesen, dann ist mir sofort schlecht geworden. Und also das werde ich nie wieder tun. Gerade ein kleines Boot ist da, glaube ich, äußerst gefährlich. Da bin ich lieber am festen Land und kann meine Bücher mitnehmen. Das ist eine Sache, die wirklich schlecht geht auf der See, habe ich gemerkt.
Also ich habe gut gelesen auf See, aber ich...
Ja, wenn man dafür nicht gemacht ist. Das ist eben der Hang zur überhaupt Seekrankheit wahrscheinlich. Ne? Dann sollte man eben davon... Also, wer Höhenangst hat, geht nicht in die Alpen.
Wenn Sie bei uns aufs Pooldeck gehen an einem Seetag, ne, wenn die Sonne schön scheint und alle da sitzen, das ist wie die Spiegel-Bestsellerliste. Da brauchen Sie sich nur die Cover angucken. Die haben sich alle vorher nochmal eingedeckt, um in Ruhe ihre Urlaubsbücher genau da zu genießen.
Den wird also nicht schlecht. Dann war das Boot zu klein, würde ich sagen.
Genau. Das spricht wieder für große Kreuzfahrten. Also wir haben den Beweis geführt. Nee, aber das sieht man bei uns tatsächlich. Das ist wie die Spiegel-Bestsellerliste. Guckt man sich um, das ist wirklich ein Urlaubsgrund.
Naja, dann ist das ganz einfach
zu sagen. Sie nehmen ja sicher auch Vorleser mit, Herr Kunze, nicht wahr? Für das Kulturprogramm auf Ihren Schiffen.
Auch,
noch schnell ein Blick auf den Markt ganz zum Schluss. USA, größte Kreuzfahrernation, dann kommen schon die Deutschen. Warum die Deutschen?
Ich würde jetzt mal ganz unbescheiden sagen, weil AIDA das in den 90ern erkannt hat und es gab viele mutige Männer, die investiert haben und gesagt haben, das wollen wir auch haben. Das Potenzial ist da für die Kreuzfahrt in Deutschland. Ehrlicherweise haben uns die Chinesen jetzt überholt. Aber das
jetzt schon.
Sind ja auch ein paar mehr.
Genau. Aber da muss man einfach sagen, dass wir einen ganz stabilen Pauschalreisemarkt haben. Wir haben sehr großen Wohlstand, viel Freizeit hier und für viele, viele Menschen hier, für unsere Gäste, ist der Urlaub ein ganz hohes Gut. Und das sind alles sehr, sehr positive Faktoren. Ne?
Das Bier, was Sie aus Meerwasser brauen, kann man das auch an Land genießen?
Das ist zum Beispiel Höfels, ne? Man darf ja mal Werbung machen. Wir haben uns natürlich auch richtige Bierbrauer rangeholt. Wir machen es dann aber praktisch auch in AIDA Zwickel und den gibt es nur an Bord. Und der wird restlos ausgetrunken.
Das war das SWR 2 Forum Landratten Ahoi. Was macht Kreuzfahrten so beliebt? Und diskutiert haben der Schriftsteller Alban Nikolai Herbst in Berlin. Hans-Jörg Kunze, er ist, jetzt sage ich es ganz offiziell, Vice President Communication and Sustainability bei AIDA Cruises in Rostock und Dirk Schümer, Journalist und Essayist. Er schreibt bei der Welt mit Wohnsitz in Venedig. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.